ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben ja hier in der Regel Studiogäste und machen eine Live-Sendung. Diesmal können wir das leider nicht machen. Das heißt, wir haben ein paar Beiträge, die wir in der Vergangenheit schon gesendet haben, die aber trotzdem noch aktuell sind und Themen behandeln, die nach wie vor in der Diskussion sind. Zum einen haben wir als zweites Thema einen Erfahrungsbericht über die Unterbringung von Flüchtlingen hier in Frankfurt. Wir haben uns da mal ein bisschen umgehört, da gibt's ja ganz verschiedene Eindrücke und wir versuchen da mal ein bisschen dahinter zu steigen, was da so los ist. Zum anderen unterhalten wir uns auch mit einem Kollegen, der bei einer Organisation, nämlich Refugees for Change, aktiv ist. Und zwar Paulus Jakob aus Eritrea wird uns ein bisschen erzählen, was ihn bewogen hat, sein Heimatland in Afrika zu verlassen und hier nach Europa zu kommen. Was ist die Situation vor Ort? Was ist so schwierig, dass viele Personen sich auf den Weg machen und die Flucht antreten? Warum ist es für sie unerträglich, dass sie dort bleiben, wo sie eigentlich herkommen und Zuflucht in anderen Ländern suchen? Wir haben eine Unterhaltung jetzt mit Paulus Jakob von den Refugees for Change.
Hello, Paulus. We're really glad that you are here. We are really happy to have you here in our studio. And we would like to begin to get to know something about you. Like, what is your own background? Where are you from? From which country?
Yeah, from Eritrea. Location East Africa.
Mm-hmm.
Before I had many backgrounds. Now, thanks to the racist policy of the European Union, completely I confuse it and then I don't have any background. I forget everything.
Okay. So, what is the reason for leaving Eritrea?
As everyone knows, in Eritrea, there is a bloodsucker dictatorship regime. Not only me, many, many Southerns are fleeing the country. Young generation, because of the tortured, because of abuse of human rights things. So I would like to tell that I'm one like those victims to save my life here.
Mm-hmm. Okay, ich kann mal kurz ein bisschen übersetzen. Also er hat eben gerade erzählt, dass er aus Eritrea ist, er aber eigentlich seinen Hintergrund oder seine Geschichte etwas mehr vergessen hat, dadurch, dass er ständig vor ihr quasi fliehen musste. Und warum er konkret aus Eritrea weggegangen ist, hängt damit zusammen, dass dort eine Militärdiktatur ist und dass er deswegen einen sicheren Ort hier in Deutschland gesucht hat.
Ja, eine blutige Militärdiktatur, die über Leichen geht und auf Menschen keine Rücksicht nimmt. What happened to you on your flight and on which route did you come to Germany?
Yeah, I used it to come to Germany through Syria, Turkey and Italy. As everybody knows, as there is no human rights in Italy, I had to live like a vagabond in the street, homeless in Italy. So to protect myself from the cold weather, I'm here in Germany. That's all my reason I can say.
That's good, yes.
Okay, genau. Also er hat gerade erzählt, er ist erst in die Türkei gekommen und dann...
Syrien-Türkei.
Syrien-Türkei, genau. Und war danach auch in Italien, wie ich es richtig verstanden habe. Genau, dort hat ihn dann aber die Obdachlosigkeit eingeholt. Er hat viel unter Kälte gelitten, unter wenig Essen und... hat sich irgendwann auf den Weg gemacht, nach Deutschland zu kommen, um hier eine bessere Perspektive als in Italien zu haben. Genau, und so what we also would like to know is, you are a member of the network Refugees for Change. What are their aims? What is the group about?
When we started this movement years ago, it was against double regulation, against the racist law of the European Union, against the discrimination, against racism, because we believe that we have equal rights in this beautiful planet, and we feel that we are part of this planet, and we don't accept first class, second class citizenship. We need equality, we need liberty, we need freedom of movement. Because of this, we gathered ourselves to fight those kind of ugly and brutal racist policy. And still we are fighting, and I hope we will reach our goal. As usual, when you feel you are in democratic state, you should find someone to hear your voice. But for us, it become difficult. Nobody listen to us. Democracy does not mean to listen. At the same time, to make a courage and to give the answer. But we didn't find an answer. Still, we are fighting. I don't know till when, but we will fight because we need our dignity.
Okay, ich werde dazu gleich die Übersetzung machen, aber direkt im Anschluss die Frage: What is your goal? Like, how should the world look like, or how should the situation be here to feel safe, to feel good, and to get rid of all the discrimination?
Yeah, I mean, as I'm a human being, I have to live like a human, not like chickens to put me in one room or for 3 person people in one rooms and to give me every month some amount of money. I would like to work. I would like to depend on myself. I sometimes ask myself, why do they are feeding me? If I could work, I can help myself. So I would like to be a perfect person. And at the same time, I would like to help the German economy. That's why give me the chance to work. As the Chinese proverb says, when someone asks you fish, don't give him a fish. Show him how to catch that fish. I want them to show me how to catch that fish. That's my question.
Okay. Translate?
Ja, genau. Also jetzt zu der letzten Frage, die wir gestellt haben, hat er gesagt, dass sein größter Wunsch ist oder ein sehr großer Wunsch ist, frei zu sein, nicht eingepfercht zu sein in einen kleinen Raum, sich frei bewegen zu können, unabhängig zu sein, was er eben auch dadurch schaffen könnte, indem er endlich eine Arbeit haben kann, Geld verdienen kann, jeden Monat einen bestimmten Betrag an Geld bekommen kann, um sich selbst zu versorgen. Und genau, er hat auch gesagt, dass er auch gerne der deutschen Ökonomie helfen will und er möchte aber gerne diese Möglichkeit bekommen, das zu tun. Und genau, zu Refugees for Change hat er vorher noch erzählt, dass sie explizit gegen die Dublin-Regelungen sind und sie setzen sich aber auch ein gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Also sie sind eine sehr politische Gruppe und dort sind die Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen. Und fällt dir gerade noch mehr ein, was er erzählt hat vorhin?
Ich denke, das ist im Groben auch gewesen. Paulus, what are the difficulties on this work for refugees for change? Special difficulties in Germany, are there some? Or?
Yeah, always if you are working, usually, naturally, you will find some difficulties. But there is no any pressure from the German government to fight against the law, against their policy. But the problem is there is no answer. They ignored us. They marginalized us. This is a difficulty. So we talk with many authorities, with many officials, and still now they promised us to do such a thing. The result there is nothing. So we cannot continue fight for something, I mean, against walls. So it is difficult for us. That's why I would like to tell, to ask them that to feel our problem, to live our problem, to be our problem, to be our savior, not our pressures.
Would you like to translate?
Genau, ja. Also er hat eben gesagt, dass der, dass die Schwierigkeiten sind, dass sie eigentlich gegen eine Wand ankämpfen und wenig Reaktion bekommen, wenig Resonanz oder es werden leere Versprechen gemacht, aber es ändert sich nicht wirklich etwas. Sie haben schon versucht, mit den unterschiedlichsten Autoritäten zu sprechen und dort etwas zu erreichen. Da werden natürlich immer ganz nette Worte fallen gelassen, aber es wirklich etwas ändern tut sich nichts und das ist sehr deprimierend und wäre sehr wünschenswert, wenn sich das in Zukunft ändern könnte.
Er hat auch den Begriff gebraucht, dass man gegen Wände rennt, was ja wohl in der deutschen Innenpolitik beliebtes Mittel ist, im Allgemeinen sowieso. Und wenn man natürlich als Mensch, der Hilfe sucht, nach Deutschland kommt, genau dasselbe Erfahrung macht, ist natürlich sehr schwierig. Why do Refugee for Change support the demonstration on the tomorrow?
Yeah, tomorrow is a particular day. 10th of December is the International Inversar Human Rights Day. And that we are victims of human rights abuse. So it is our day. That's why we gathered ourselves. We coordinate with teachers for the road with the other groups to make listen, to send our voice, our voiceless voice, to those strong voices, and to not beg them, to tell them still we are alive and this is our death, and to make them remember the meaning of this day. That's why tomorrow will be there.
Also morgen ist der Menschenrechtstag und daran möchte Refugee for Change erinnern. Und das ist ein großes Anliegen für Sie.
Genau, ich hätte... I have a last question for you, which is like, if someone asks you who is not here in Germany... if Germany is a safe place to live as a refugee or to come as a refugee, what could be a possible answer for you?
Yeah, I will see, because I know what is the situation in Eritrea. Say, for example, if someone is escaped from the dictator, he lives in Sudan. I know there is a situation in Sudan, in Libya, as you know, everybody. In Libya, the situation for, especially for Christian refugees, arches are cutting, they are held. So I would tell him, yeah, it's a better place to come to Germany. But if you ask me to Italy, I will tell him, yeah, you can use it to transfer to other countries, but don't stay in Italy. This is my... And last thing, everybody should know, to be a refugee is not a choice. I didn't choose to be a refugee. It is because of my situation in my country, because of the dictatorship in my country. So there are many, many victims from different countries, from Syria, from other countries. So please listen to our voiceless voice. We cannot fight you because we are voiceless. We cannot fight you, because we are powerless. And don't try to use your internal law with international law. I would like to ask you to respect international law. That's Geneva Convention of July 1951. That is international law. And that is our law. Don't try to touch it. And thank you very much.
Okay, er sagt gerade noch mal ganz wichtig am Schluss, ist eine sehr wichtige Mitteilung, die er noch machen wollte, dass das internationale Recht akzeptiert werden soll, respektiert werden soll und nicht nach dem nationalen Recht kommen soll, sondern dass es das Recht schlechthin ist, was gültig sein muss, Das ist auch ein wichtiger Punkt, weswegen er morgen zur Demonstration gehen möchte. Und genau, und warum, zu der Frage davor, hat er auch gesagt, im Vergleich zu anderen Ländern wie Eritrea oder Libyen ist natürlich Deutschland ein sicherer Ort. Er würde natürlich den Leuten sagen, dass sie herkommen sollen. Im Vergleich, es ist natürlich sicherer, aber natürlich gibt es hier auch Probleme. Italien ist eher eine Zwischenstation, die an der schnell vorbeigezogen werden sollte.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute keine Live-Sendung mit Studiogästen im Studio, das konnten wir ja heute leider nicht durchführen. Trotzdem haben wir für euch interessante Themen, und zwar unter anderem geht's um die Flüchtlingssituation, auch hier in Frankfurt. Wir haben hier einen Erfahrungsbericht, der ein bisschen illustriert, ein bisschen zeigt, wie die Situation vor Ort teilweise wahrgenommen wird. Die Situation ist teilweise nicht einfach, weil viele Leute in relativ überschaubaren Unterkünften untergebracht sind. Insofern also eine teilweise komplizierte Situation da ist und alle Beteiligten da wirklich stark gefordert sind. Jetzt haben wir noch einen zweiten Beitrag dazu, beziehungsweise eine zweite Unterhaltung. Sophia, erzähl mal.
Genau, es gibt noch eine zweite Unterhaltung, zwar mit Mariam Heckmatschor bin ich in Kontakt getreten vom Welcome Frankfurt, die ein bisschen über die Situation in Fechenheim, über die Erstaufnahme erzählen wollte, die eben auch einen offenen Brief verfasst haben, um dort ein bisschen aufzuklären, was es eben für Beschwerden von Flüchtlingen selber gab, dass es Medizin, also sie wird es gleich erzählen, ich muss da jetzt nichts vorwegnehmen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt gerade in der Leitung.
Ja, das sollte eigentlich gerade funktionieren. Genau, wir probieren einfach mal, wir sagen Hallo. Mhm.
Ja, schönen guten Tag, hier ist Maya Mekmatschua von Welcome Frankfurt.
Hallo, Frau Maya Mekmatschua, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Sie sind gerade noch in der Straßenbahn, hatten Sie vorhin erzählt?
Nee, jetzt bin ich angekommen.
Okay, super.
Weil ich dachte, das wird zu laut.
Okay.
Und ja, ein bisschen ein ruhiger Ort jetzt.
Okay, dann kann es ja jetzt losgehen. Sehr schön. Und zwar...
Und die Freundin ist auch weg.
Ah, okay.
Ich mache alles.
Okay, alles klar. Genau. Dann reden wir mit Ihnen.
Genau.
Es ging die letzten Tage ein offener Brief über die Internet-Äther, über die E-Mails, und die Wirkung ist auch mittlerweile bei der Frankfurter Rundschau angekommen. Und auch das Sozialministerium hat sich bereits dazu geäußert.
Genau.
Wir wollen aber jetzt erst mal kurz von Ihnen wissen. Können Sie sich kurz vorstellen und etwas zur Initiative Welcome Frankfurt erst einmal sagen?
Ja, genau. Also, Welcome Frankfurt ist also am 5. September, wo diese ganze Flüchtlingswelle in Frankfurt angekommen ist, waren mehrere Helfer am Hauptbahnhof und haben einfach geholfen. Die waren auf verschiedenen also Gruppierungen da. Und ja, dann haben wir irgendwann, da waren wir auch jeden Abend da, und irgendwann haben wir uns beschlossen, dass eine Vollversammlung haben, sollen alle kommen und eine Struktur soll geben und was wir wollen, was für Ziele wir haben. Und ja, dann haben wir am 5. September haben wir eine Vollversammlung gehabt. Mehrere hundert Menschen waren da. Und ja, dann nach langen Überlegen und Besprechungen haben wir uns also so diese Gruppe, also diese Namen gegeben, und ja, haben wir angefangen zu arbeiten. Und dann gab es auch Arbeitsgruppe, Entschuldigung, ich muss aus Atem, weil ich gerade angekommen bin. Ja, gab es Arbeitsgruppen, und haben wir angefangen zu arbeiten, haben wir auch direkte Kontakt mit Flüchtlingen gehabt, und ja, haben wir auch jeden Abend oder Tag und Nacht am Bahnhof Dort erstmal die Flüchtlinge geholfen und Sitzungen gehabt. Ja. Mhm.
Ja. Okay, können Sie kurz schildern, was die Hauptinteressen von Welcome Frankfurt sind? Und wo also, Sie Ihren Handlungsbereich sehen?
Interesse von Welcome Frankfurt an erster Stelle, also gleiche Rechte für alle Menschen. Mhm. Also, wir sollen im Sinne von Flüchtlingen arbeiten, das war uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben also uns auf vier Grundsätze geeinigt und das soll einfach wir handeln nur im Interesse von der Flüchtlinge und arbeiten nur im Sinne nur in diesem Sinne mit Behörde zusammen. Und dritte wäre, wir übernehmen keine hoheitlichen Aufgaben. Und vierte wäre, wir grenzen niemanden vor der Hilfe aus. Also egal aus welchem Land Flüchtlinge kommen, und die sollen geholfen werden. Mhm, okay. Und das war für uns, also diese vier Grundsätze hatten wir damals verabschiedet.
Das haben Sie in der Vollversammlung entschieden?
Genau, im Voll, okay. Genau.
Mhm. Okay, alles klar. Jetzt sind Sie ja gerade, ich hatte ja auch nach dem Handlungsbereich gefragt, jetzt sind Sie aber auch gerade bei der Erstaufnahme aktiv, die in Fechenheim genau. Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde, oder wann war das genau?
Das war am 15. Dezember, haben die geöffnet, also, und, da waren wir noch nicht so richtig aktiv, bis diese Hungerstreik im anderen, also Unterkunft in Fechenheim, im Sportfabrik war. Da sind wir hingegangen und wollten wissen, warum diese Flüchtlinge im Hungerstreik treten. Und dann haben wir erfahren, dass sie auch erfahren haben von Zuständigen, dass sie nach Neckermann ziehen sollen. Und deswegen sind die auch im Hungerstreik getreten und wir wollten die begleiten, waren wir dann fast jeden Tag da, mit denen gesprochen und die interviewt und die auch, wo wir konnten, unterstützt. Und und dann kam dieser Donnerstag, wo die tatsächlich da nach Neckermann ziehen mussten. Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Das war letzte Woche oder Moment, also Datum war 21. genau. 21. Januar war das. Die wir auch, also die haben uns berichtet, kommt bitte, die wollen uns zwingen, nach Neckermann zu ziehen, und sind wir auch gegangen. Wir waren von 9 Uhr morgen da. Und haben wir gesehen, dass also Flüchtlinge sich weigern, nach also Neckermann zu ziehen, und viele Busse waren da, also 4, 5 oder 6 Busse waren da, und die haben ganz viel Druck von Mitarbeitern von Fechenheim bekommen, dass sie auf jeden Fall gehen müssen. Und erster Bus war, glaube ich, gegen 10 Uhr, also mit 50 oder 60 Menschen aus diesen 300 Flüchtlinge sind weggefahren nach Neckermann, und dann die anderen haben sich weiter geweigert und wollten nicht hin. Und also bis Abend hat es gedauert. Also irgendwann gegen Mittag waren 200 von diesen 300 weg. Und ab Mittag waren nur noch zwischen 80 bis 100 Flüchtlinge übrig geblieben, die sich geweigert haben, dorthin zu gehen. Und die wurden, also ihre Sachen wurden rausgeschmissen von Mitarbeitern von Fabrik, Sportfabrik, und die waren alle auf der Straße und die Türen waren zu, und das war auch sehr kalt, und die mussten mit ihren Kinder sogar in dieser Kälte bleiben, und die haben gesagt, nee, also die haben Plakate geschrieben, und wir haben gesagt, wir wollen nicht, wir haben Angst, und wir haben auch immer gefragt, warum sie nicht nach Neckermann ziehen wollen. Wir haben gesagt, ja, wir haben gehört, bis 2000 Menschen sollen dort leben. Und wenn wir mit 300 Menschen hier so viel Probleme hatten und so wenig, also haben sich um uns gekümmert, wie soll mit 2000 gehen? Und deswegen, also wir gehen davon aus, dass wir noch weniger Hilfe bekommen und noch mehr Streit zwischen Flüchtlingen geben konnte bei 2000. Und deswegen wollen wir, und außerdem haben auch viele gesagt, wir sind meistens dritte oder vierte Mal innerhalb zwei Monaten, drei bis viermal müssen sie von einem Heim zu einem anderen Heim ziehen. Und die sind halt müde, haben die gesagt, und die wollen endlich mal zur Ruhe kommen, die sind vom Krieg geflüchtet und die wollen nicht alle paar Wochen nochmal Koffer packen und woanders in neue Umgebung wieder gehen. Besonders für die Kinder ist ganz schwierig, haben die gesagt. Ja, und jetzt sind die da und die mussten, also die wurden gezwungen, die haben auch sogar Drohungen mit Polizei bekommen, dass sie, also falls ihr nicht geht, dann kommt die Polizei, oder sogar haben die gesagt, weil die Kinder in Kälte stehen, dann kommt, kann auch Jugendamt kommen und eure Kinder wird euch weggenommen. Also ganz viel Druck und letztendlich, ich glaube, das war gegen 18 Uhr, diese letzte 80 bis 100 Flüchtlinge sind auch mit Taxi teilweise, weil Busse waren alle weg. Die mussten entweder zu Fuß oder per Taxi nach Neckermann gehen, also zu Neckermann gehen. Und da, seitdem die da sind, also diese Ängste hat sich bestätigt. Die berichten uns jeden Tag. Wir haben Kontakt gehalten und die berichten, also dass doch so ist, wie die gedacht haben. Also manche Zimmer bis 80 Personen ein Zimmer leben und die anderen kleinere 60 oder 40 Leute in einem Zimmer. Und da gibt es natürlich fast jeden Tag Streit, Schlägerei, sogar mehrmals Polizei muss da hingehen, weil ja, die stehen unter Druck von allen Seiten. Die bekommen wenig Essen, die werden selten satt, und entweder weil das Essen ganz wenig ist oder es schmeckt einfach nicht. Und die bekommen wenig zum Trinken, Tee zum Beispiel, viele von denen sind krank. Und die mussten halt viel mehr warme Getränke bekommen, aber es gibt nur so drei Mahlzeiten, einmal Tee oder Kaffee. Also Kaffee gibt's nur zum Frühstück, haben wir gehört, und Tee gibt's auch zum Mittagessen und Abendessen. Sonst zwischendurch kriegen sie keinen Tee und Kaffee. Und Obst und Gemüse gibt's ganz wenig, haben die erzählt. Und lange Schlange. Als wir gefragt haben, was macht ihr tagsüber, die haben gesagt, nur in Schlange stehen. Also morgens, wenn wir aufwachen, haben die gesagt, um 7 Uhr fängt an, muss man in Schlange stehen für Frühstück, und bis man dran ist und gegessen hat, dann muss man wieder anfangen, weil um 12 Uhr gibt's wieder Mittagessen. Vom 8 bis 10 Uhr ist Frühstück. Das heißt, um 7 Uhr muss man in Schlange stehen, und wenn die fertig sind, also letzte Runde um 10 gegessen hat, dann um 12, also gibt's Mittagessen. Das heißt, vom 11 muss die wieder in Schlange stehen, und abends gibt es zwischen 17 und 19 Uhr. Dann müssen sie sich wieder anstellen. Mhm. Und die haben gesagt, also diese von 19 Uhr bis nächsten Morgen um 7 Uhr, das ist sehr lang, und die kriegen, also meistens auch Kinder, kriegen Hunger, und weil die auch nicht genug zum Essen bekommen. Und also es gibt auch ganz viel Beschwerde, dass sie krank sind und wenig Ärzte da sind, oder gibt es wenig Medikamenten, wenn die sagen, wir haben Kopfschmerzen oder Fieber, dann Security sind sehr unfreundlich auch und zucken auch mit Schulter und sagen so, geht's uns nicht an, die Ärzte sind nicht da, weil die schließen auch, die sind nicht Tag und Nacht da, wie die uns erzählt haben. Ja, also in jeden Richtung. Also die haben Beschwerde überall. Also, und die haben gerade heute, wo wir da waren, waren viele Familien mit Kinderwagen da. Und die haben uns erzählt, wir wohnen zum Beispiel im 4. Stock oder 5. Stock. Da gibt es keinen Aufzug. Es gibt Aufzug, aber entweder ist kaputt, weiß ich nicht. Die dürfen das nicht benutzen. Und die müssen diese Kinderwagen jeden Tag tragen. Und oder es gibt behinderte Menschen, wir haben sogar ein Video, Flüchtlinge haben selbst aufgenommen, diese Video. Es gibt Behinderte mit Rollstuhl da. Und in diesem Video kann man sehen, dass jemand also diese Rollstuhl trägt, und diese Behinderte musste selber sich an also diese Gerüst festhalten und sich hochziehen. Ganz, ganz schlimm, also diese Video, wenn man es sieht. Und ja, das ist auch ein großes Problem, dass die halt auch keinen Aufzug haben, wenn die bis 40 Stock ziehen, also laufen müssen.
Ja. Okay, das klingt ja alles so, dass irgendwie Kapazitäten fehlen, die eigentlich versprochen wurden, dass sie da wären. Also wenn dann irgendwie teilweise 80 Personen in einem Zimmer sein müssen.
Genau. Ja.
Genau. Nochmal eine kurze Frage vorweg. Es geht ja um das ehemalige Neckermann-Gelände, ne? Sie haben ja des Öfteren erzählt, dass es, dass Sie nach Neckermann mussten.
Das ist eine größere Anlage und dort haben auch wirklich so viele, also Tausende von Personen Platz. Stimmt das?
Genau, genau. Haben die gesagt, also meine Flüchtlinge haben uns gesagt, wie wir dort so beengt leben, konnte auch mehrere Tausend noch kommen. Also 2000 ist nichts. Die konnten, also ein Teil vom Gebäude ist total, steht total leer. Das heißt, die konnten, wenn die wollen, auch bis 10.000 Flüchtlinge da konnte reinpassen, so beengt, wenn die leben. Und daher, also im Moment ist 1000 laut Frankfurter Rundschau 1600.
Sie haben vorhin gesagt, dass es da auch öfters Streit unterhalb der, also innerhalb der Flüchtlinge gibt. Also wenn die Personen alle dort sind, wie kommt es dazu? Oder ist wirklich die Situation so angespannt? Ist wirklich die Verfassung jedes Einzelnen so angegriffen, dass da schon Kleinigkeiten ausreichen, dass es dazu zu einem Eklat kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert denn da?
Also Sie wissen ganz genau, dass diese meisten von diesen Flüchtlingen, die kommen von Kriegsgebieten, die sind sowieso traumatisiert. Die haben ganz viel Schlimmes auch unterwegs während Flucht erlebt. Und viele Menschen haben die haben gerade auch heute haben die uns erzählt, was sie unterwegs erlebt haben. Und solche Menschen mit solchen Trauma, wenn die hier ankommen, die brauchen Ruhe. Und das haben die nicht leider. Und dann kommt noch dazu, dass sie krank sind und keine achtet, dass sie Hunger haben und keine achtet und auch andere Missstände. Und natürlich, die haben auch selber gesagt, gleich, also wenn jemand von uns vorbeigeht und uns aus Versehen trifft, konnte man platzen. Und deswegen, also kommt ganz leicht zu solche Streiterei. Und es gibt auch also kulturunterschiedliche also Sachen oder Religion und ja, also das ist total verständlich für mich, dass sie in so einer Situation, dass sie meistens krank, verletzt, traumatisiert, dass sie auch so Streit, also dass auch so Streit kommt, ist kein Wunder für mich.
Jetzt gibt es ja in jeder Gesellschaft immer ein bisschen Leute, die vielleicht eher egoistisch sich verhalten, andere eher für andere geöffnet sind. Ich könnte mir schon vorstellen, das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob das zutrifft, ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich auch unterhalb der Flüchtlinge Personen gibt, die sagen, naja, das kann man alles nicht so streng sehen, die vielleicht ein bisschen moderierend wirken, beziehungsweise auch auf ihre Leidensgenossen auch ein bisschen einwirken und versuchen, Streit zu vermeiden. Gibt es das oder ist das einfach hoffnungslos?
Nee, hoffnungslos sehe ich überhaupt nicht. Es gibt so viele Menschen, die da auch versuchen, also zu moderieren. Aber wie gesagt, die stehen auch, die haben auch nicht bessere Situation als die anderen. Also die Kinder haben besonders. Und wenn die sehen, dass ihre eigenen Kinder so krank sind und keiner kümmert sich darum, die haben also schon mehr Stress als die anderen, die also keine Kinder haben, keine Familie dort haben. Die haben Solidarität, aber ich habe auch gemerkt, dass Security zum Beispiel oder Mitarbeiter von Neckermann, die erzählen, also die Flüchtlinge erzählen selbst, dass denen Angst machen. Passt auf, also wenn ihr das macht, dann könnt ihr abgeschoben werden. Und das, also diese Angst verursacht, dass sie auch nicht so ruhig bleiben können. Aber wir haben nur liebe, nette Menschen kennengelernt. Aber wenn die auch durchdrehen, also kann man auch verstehen, das ist verständlich, also menschlich. so ein Zustand.
Ja, jetzt sind Sie ja an die Bewohnerinnen und Bewohner herangetreten und haben Sie nach Ihren Erfahrungen gefragt. Gibt es da auch Reaktionen in dem Sinne, dass Sie durch den Support, den Sie leisten, es auch Hoffnung gibt für die Geflüchteten?
Was für Hoffnung meinen Sie zum Beispiel?
Dass die oder generell, dass die Situation sich verbessert dort in der Unterkunft.
Also wir haben zum Beispiel heute erzählt, heute gab es also vom Staat, oder ich weiß nicht, wir haben nicht rausgekriegt, wer diese Menschen, die mit Anzug waren, die da waren. Also es gab eine Gruppe, die da waren, und deswegen gab es auch Verbesserungen. Die haben sich so gefreut, dass heute sehr leckeres Essen und genügend Essen da war. Weil also auch Reporter waren heute da, und es gab auch Spiele für die Kinder heute ausnahmsweise, und es gab auch Deutschkurs heute da. Die haben einen Tischfußball heute, also ohne Ball natürlich, haben die erzählt, Ball müssen sie selber besorgen. Ja, so ein bisschen Verbesserung gab es heute, und die haben sich total gefreut, aber viele waren auch, haben gesagt, ja, ab morgen ist sieht wieder anders aus. Das wissen wir schon. Heute war nur wegen dieser Leute, die da waren mit Anzug. Und die haben nicht so viel Hoffnung, dass viel sich ändert. Weil wir sagen auch immer, also wir sind unabhängig, wir haben nicht so viel Macht. Wir können nicht viel bewegen. Und also Welcome besteht aus einzelnen Personen. Wir sind keine Organisation. Also irgendwo also abhängig ist und Geld kriegt. Und da hat die Wissen. Also wir können einfach zuhören und berichten. Mehr können wir nicht machen. Und daher, also so viel Hoffnung haben sie nicht. Die haben heute, wie gesagt, sich gefreut, aber misstrauisch. Und viele haben gesagt, so morgen sieht wieder wie normal aus.
Okay. Ja. Was sind denn zur Verbesserung der Lage Ihre konkreten Forderungen, die Sie gestellt haben durch den Brief, den Sie geschrieben haben?
Genau. Also wir haben gesagt, also mehr Ärzte, also mit mehr medizinische Vorsorge sollte geben, mehr Essen, genügend Essen und mit besserer Qualität natürlich, mit Obst und Gemüse, vitaminreiche, und soll noch... Also freundlichere Security soll dort geben, weil viele erzählen, dass sie sehr aggressiv sind. Das soll geben, und ja, was wollen wir noch? Und also wir wollen an aller ersten Stelle, dass Neckermann schließt. Also dachten wir, dass so in Massenunterkunft sollte nicht geben. Aber bis dahin haben wir gesagt, sollte diese Missstände behoben werden, so schnell wie möglich.
Mhm. Ja. Okay, haben Sie da schon konkrete Reaktionen zu bekommen auf diese Forderungen?
Also wir haben am Freitag eine Sitzung, wir haben alle eingeladen, da werden wir mehr erfahren, was sie dazu sagen. Wir haben ansonsten im Rundschau gelesen, dass Neckermann sich gemeldet hat, also der Leiter widerspricht alles und sagt, das stimmt überhaupt nicht, alles ist wunderbar, und also dass die gesagt haben, genug ausreichende Sanitäranlagen ist da und so und so viel Toilette und Duschen, oh, aber wie viele schon erzählen, das stimmt alles nicht. Und ja, also diese Reaktion haben wir gesehen, aber wir haben auch viele, die uns angerufen haben, geschrieben haben, die auf unserer Seite sind, uns glauben, weil Flüchtlinge erzählen auch nicht nur uns, sondern auch manche von denen haben die Sprachkurs, und dort erzählen sie auch ihre Sprachlehrer genau das, was wir beschrieben haben. Und ja, also wir haben sogar mit manche Helfer, die früher diese Flüchtlinge geholfen haben oder jetzt sogar dort sind, und die haben uns auch bestätigt, natürlich wollen die unerkannt bleiben. Auch die Flüchtlinge, die uns also Filme, Videos, Fotos und alles gezeigt haben, Die wollen auch also nicht erkannt werden. Die haben alle Angst. Eine seinen Job verliert und Flüchtlinge haben Angst, dass sie abgeschoben werden oder negativen Einfluss auf ihre Asylverfahren hat. Deswegen, also das war so. Mehr haben wir positive Reaktionen gehabt als negativ.
Okay, ja. Und Sie haben gerade erzählt, es war eine Veranstaltung geplant, in der Sie sich weiter organisieren wollen. Können Sie da kurz noch was zu sagen, falls Interessierte zuhören, die auch gerne kommen wollen?
Genau, am Freitag haben wir im DGB-Haus eine Veranstaltung, die wir haben unseren offenen Brief auch an mehrere Menschenrechtsorganisationen, an einzelne Personen, an Promis, an viele Leute geschickt und die alle eingeladen. Wir haben auch sogar Neckermann angeschrieben, ASB, die sollen auch kommen, um sich dazu äußern. Wenn wir uns nicht glauben. Also werden auch Flüchtlinge kommen. Und wir wollen an diesem Tag eine unabhängige Beobachtergruppe bilden, die reingehen und sehen, was da los ist und sich selber ein Bild von der Lage machen. Und daher versammeln wir uns an diesem Tag. Genau.
Genau. Um wie viel Uhr und an welchem Ort versammeln Sie sich dann an dem Tag?
Wie gesagt, also wir sind, Freitag ist der 5. Mhm. Also 5. Februar im DGB-Haus um 17 Uhr werden wir uns treffen.
Mhm. Okay, also für weitere Interessierte ist es möglich, am 5.2.2016, die auch Interesse haben an der Beobachtung der Vorgänge in der Unterkunft im DGB-Haus zu erscheinen, um 17 Uhr am 5.2.
Genau.
Okay, vielen Dank. Das waren schon viele Informationen.
Ja, ich danke Ihnen auch, dass Sie sich gemeldet haben.
Ja, sehr gerne.
Jo, vielen Dank. Also wir werden das mal ein bisschen weiter verfolgen und wenn es da neue Sachen gibt, dann werden wir da vielleicht auch noch mal reingucken. Bestimmt eine gute Möglichkeit für Personen, die sich zum einen ein eigenes Bild machen wollen, aber zum anderen auch ganz konkret vor Ort aktiv werden wollen, einfach mal auch dann vorbeizuschauen.
Ja, wir werden uns freuen.
Jo, vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Jo, vielen Dank. Also, Sophia, jetzt haben wir schon gesehen, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, sich der Problematik zu nähern. Also auf der einen Seite zu gucken, ich sag mal von eher so einer akademischen Sichtweise, was hängt da wirklich dahinter, wie sind die, stecken die Sachen zusammen, wie funktioniert das? Und die andere Sache ist natürlich, was kann man ganz konkret machen, was kann man vor Ort tun, weil oft ist es ja auch schon mal hilfreich, einfach mal zu sehen, wie das wirklich aussieht, oder?
Ja, auf jeden Fall ist es hilfreich. Also vor allem auch, dass sich Menschen trauen, dann auch direkt vor Ort zu gehen. Und obwohl die Möglichkeiten ja schwierig zu sein scheinen, wie sie das gerade erzählt hat, dass eben auch ehrenamtlich dort gar nicht Zugang haben, trotzdem mit Engagement dahinterstehen, einen Brief verfassen und versuchen, dort trotzdem etwas erreichen zu können.
Also ich denke, da gibt es bestimmt noch eine Menge Sachen zu tun und jetzt nicht nur akut in solchen, ich sag mal, Orten, wo Leute zuerst hinkommen, also auch Flüchtlinge zuerst hinkommen, sondern die Frage ist ja auch, wie sieht ja denn die Zukunft aus? Wie sieht das in einem Monat, in einem Jahr, vielleicht in 5 Jahren aus? Weil wer weiß, was sich bis dahin entwickelt und unter Umständen werden wir immer noch uns mit Flüchtlingen, ehemaligen Flüchtlingen unterhalten müssen und uns überlegen, wie kriegen wir das als Gesellschaft insgesamt hin.
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Also der weitere Weg ist auf jeden Fall auch interessant. Es ist nicht selbstverständlich, dass es alles positiv weiter verlaufen wird.
Ja. Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Ja, das waren jetzt zwei Beiträge zur Flüchtlingssituation im Allgemeinen und im Speziellen, also eher im Speziellen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Natürlich könnt ihr all unsere Sendungen nachhören auf unserer Webseite absmagazin.de. Dort könnt ihr vergangene Sendungen hören und euch nochmal ein bisschen schlau machen. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns auch E-Mails, das geht natürlich auch. Entweder die schreibt ihr an Radio X, beziehungsweise an unsere zentrale Adresse abs-magazin@gmx.de. Wir hören uns wieder nächste Woche, Mittwoch, 16 bis 17 Uhr ABS-Magazin. Das Thema unserer nächsten Sendung wird sehr wahrscheinlich sein, die Freie Arbeiterinnenunion stellt sich neu auf. Gespräch über den FAU-Jahreskongress. Wir werden uns nächste Woche damit beschäftigen und werden auch ein bisschen genauer Einblick bekommen, was ist die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion und was machen die. Das war das ABS-Magazin. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch 16 bis 17 Uhr bei Radio X.